Ich liebe Technik. Ja, lass dich mal auf folgenden Gedanken mit mir ein. Es ist ein schwieriger Gedanke. Was macht deinen Charakter aus? Vielleicht hast du dir das auch schon mal überlegt, vielleicht wird es dir auch immer wieder gesagt. Wenn du jetzt so vielleicht ein, zwei Sachen hast, sagst du, okay, ja, das macht meinen Charakter aus. Geh mal 10 Jahre zurück. Was hat sich verändert? Vielleicht 20 Jahre zurück, 30 Jahre zurück? Gibt es da Unterschiede? Hättest du diese Frage anders beantwortet? Oder hätten die Leute um dich herum dir andere Rückmeldungen gegeben? Ich gehöre zu denjenigen Menschen, die behaupten, dass Menschen Veränderung erleben können. Und dass auch unser Charakter verändert werden kann. Und ich habe euch einige Stichworte mitgenommen, die den Charakter von Petrus beschreiben. Mutig, entschlossen, selbstbewusst, schroff, klar, vorlaut, hingebungsvoll, rasch und vorschnell beim Reden und Handeln. Alles so Sachen, die ihn ausmachen, die wir auch entdecken, wenn wir das Neue Testament lesen und Petrus uns da und dort begegnet. Und auch sein Charakter wurde mit der Zeit geschliffen und verändert. Und er war einer der Jünger, der eigentlich außerordentliche Sachen miterlebt hat mit Jesus und der sie sehen durfte. Und auf der anderen Seite schlug er immer wieder so auf dem harten Boden der Realität auf. Wo er einfach merkt, und da ist deine Grenze und da habe ich versagt. Zum Beispiel, wir gehen mal da hinein in das Leben von Petrus. Am Anfang, ganz am Anfang, den großen Fischfang. Ich mal da mal so einen Fisch hin. Den großen Fischfang und dann die Nachfolge, wo er Jesus nachgefolgt ist. Oder dann geht Petrus übers Wasser. Er läuft übers Wasser, sinkt danach gleich ein, aber er läuft übers Wasser im Glauben, dass Jesus das machen kann. Oder eine andere Situation, er bekennt vor allen Jesus, du bist der Christus. Du bist der, der gesandt wird. Du bist der, von dem alle reden. Oder dann wieder eine andere Situation. Petrus versucht, Jesus vom Kreuzestod abzuhalten. Sagt, ja, nein, geh doch nicht nach Jerusalem, mach das nicht. Oder Petrus ist mit dabei, wenn Jesus verklärt wird auf dem Berg und dann kommt Mose und Elia und sie fallen alle einfach auf den Boden. Ja. Oder Petrus verspricht Treue bis in den Tod. Sagt, ich komme mit dir überall hin, auch wenn es mich das Leben kostet. Oder Petrus, der ist im Garten Gethsemane und schlägt einem Diener das Ohr ab. Petrus verleugnet Jesus 3-mal. Petrus begegnet Jesus, das ist ein Feuer, begegnet Jesus wieder, nachdem er auferstanden ist. Petrus geht in der Apostelgeschichte nach Samaria und die Leute dort bekommen den Heiligen Geist. Petrus geht zum Cornelius und diese Leute bekommen den Heiligen Geist. Petrus ist mit dabei, wenn sich die erste Christenheit zusammenschließt im Konzil von Jerusalem und ganz bestimmte Sachen klarstellte, wie sie es in allen Gemeinden lehren wollen. Petrus ist dort mit dabei. Petrus ist in Antiochia mit Paulus und Petrus wird von Paulus regelrecht zusammengestutzt, weil Petrus sich trennt von Christen, die nicht Juden waren früher, die nicht Judenchristen waren, sondern Heidenchristen, und er aß nicht mehr mit ihnen. Er sagt, nein, das will ich nicht, ich habe Angst, was denken dann die anderen von mir, wenn ich mit euch zusammen esse? Also Petrus ist eine Person, die hat einen Charakter, es ist so speziell und so gut eigentlich, ihn mal so vor Augen zu führen, was er alles getan hat, welche Höhen er gemacht hat und in welche Tiefen er auch wieder hinabgesunken ist. Und dann schreibt Petrus einen Brief, genau den Brief, den wir in den nächsten Wochen, Monaten Schritt für Schritt durchwandern werden. Und er schreibt so am Anfang vom Brief, 1. Petrusbrief, gleich die ersten Verse, Petrus, Apostel Jesus Christus, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Er beginnt diesen Brief so. Und Petrus schreibt diesen Brief circa um 64 nach Christus. Und zu dieser Zeit, also er schrieb diesen Brief an Christen, die in der heutigen Türkei wohnen. Und zu dieser Zeit gab es auch einen Brand in Rom. Und die Schuld, sagt man, für diesen Brand gab man den Christen. Und um die gleiche Zeit, um Kaiser Nerus herum, gab es eine harte Christenverfolgung. Es gibt unterschiedliche Ansichten, so welchen Background diese Gemeinden haben, ob es jetzt Judenchristen sind, die zuerst jüdisch waren und dann zu Jesus gefunden haben, oder ob sie griechisch-heidnische Christen sind. Aber es waren auf jeden Fall Christen, die aufgrund ihres Glaubens vor großen Herausforderungen standen und sogar verfolgt worden sind. Ihnen wurde zum Beispiel falsche Sachen unterstellt. Sie wurden als Übeltäter hingestellt. Wir können das lesen, 1. Petrus 2,12. Die Christen waren gefordert, ihren Glauben zu Gott trotz allen ungerechtigten Leiden, die sie erfahren hatten, zu bezeugen und zu bekennen, ihren Mitmenschen in Liebe zu begegnen, in diesen herausfordernden Zeiten. Wir sehen also, es war eine herausfordernde und unsichere Zeit, wo dieser Brief geschrieben wurde. Doch auch in dieser Zeit lässt Petrus durch seinen Brief an diese Gemeinden etwas aufblühen, das jeder Widrigkeit trotzt, das einfach blühen soll. Und genau dem gehen wir in dieser Predigtserie nach. Aufblühen in herausfordernden Zeiten. Hast du dich auch schon mal, hast du auch schon mal etwas gemacht, das du vor einiger Zeit niemals für möglich gehalten hättest? Oder dir vielleicht niemand anderes zugetraut hätte? Bei mir gibt es so einiges. Zum Beispiel dachte ich früher, ich könnte nie so regelmäßig vor Menschen reden oder sogar predigen. Das ist eines, wo ich denke, okay, das habe ich früher nicht gedacht. Und etwas anderes ist, letzte Woche durfte ich an Andi handlangern hier in der Gemeinde und ich mit meiner, ich würde sagen, bescheidenen Höhenangst, Respekt vor der Höhe, wie ich es gerne nenne, kam ich an einen Punkt und dachte es nur, Andi, ich bewundere dich, aber da bringst du mich nicht hin. Und durch gute Instruktionen und Schritt für Schritt und alles gut machen und gut mit ihm unterwegs sein, mit Andi, dann ging das. Dann ging das ohne Probleme. Und ich stelle mich solchen Situationen persönlich recht gerne, weil ich dann zurückschaue und sagen muss, ja, es geht doch. Es geht doch, wenn ich vorsichtig bin, ist alles okay. Petrus hat Jesus direkt und ohne zu zögern dreimal verraten. Zu dem Zeitpunkt denke ich, dass er gedacht hat, jetzt ist alles vorbei. Wie kommt es, dass Petrus trotzdem einen Brief zur Ermutigung und Stärkung von herausgeforderten und verfolgten Christen schreibt? Und das Geheimnis liegt genau darin, was nach dieser Verleugnung passierte. Wir feiern jedes Jahr Ostern. Dieses Jahr ist schon wieder vorbei. Wir machen uns Gedanken, dass Jesus von Toten auferstanden ist. Und dieses Ereignis hat die Geschichte geprägt bis zum heutigen Tag. Aber es soll nicht bei diesem einen Tag bleiben, wo wir an Ostern denken und froh sind, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern die Auferstehung von Jesus Christus soll dich und mich ganz persönlich und jeden Tag verändern, ansprechen, stärken. Sie war für Petrus und ist auch für uns heute so ein Gamechanger. Etwas, das alles einfach mal verändert. Und mit dem befassen wir uns heute. Mit der Auferstehung als Gamechanger, als etwas, das alles verändert. Petrus bäumt sich auf. So den ersten Punkt, den wir miteinander anschauen. Und wir gehen in eine Situation hinein, wo Petrus mit Jesus und den anderen Jüngern zusammen war, kurz bevor Jesus verhaftet worden ist. Und wir hören gerade diese paar Verse aus Markus 14, Verse 27 bis 31 über die Hörbibel.
Ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa.
Petrus aber sagte zu ihm, und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm,
wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Er aber redete noch weiter.
Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen.
Das Gleiche sagten sie alle.
Genau. Hier sagt Jesus etwas voraus, das ihn selbst unheimlich schmerzen musste. Seine engsten Vertrauten, seine Freunde würden ihn, wenn es hart auf hart kommt, verlassen. Keiner wird zu ihm halten, wenn es um sein eigenes Leben geht. In der Lutherbibel, wir haben es gehört, heißt es, die Jünger werden Ärgernis nehmen. Das griechische Wort kommt von skandalizo. An etwas Anstoß nehmen oder zu Fall bringen. Und skandalizo ist so, bringt uns gerade zu diesem Wort, das wir besser kennen, Skandal. Ein Skandal kennen wir. Und bei der Verhaftung und Hinrichtung von Jesus wird es also ein Skandal geben. Alle werden sich von Jesus abwenden. Und wir reden heute als Christen, aber auch alle Menschen reden sehr gerne von Nächstenliebe. Nächstenliebe ist ein großes Wort. Wir sollen aber nicht nur davon reden, sondern es auch tun. Und unseren Nächsten wirklich lieben. Und meistens sind es dann immer diese Personen, die uns nahestehen oder die das Heu auf der gleichen Bühne haben oder die uns wohlgefällig sind, die können wir gut lieben. Und Jesus geht hier einen Weg mit Menschen, lehrt sie, nimmt sie in die Nachfolgschaft, wäscht ihnen die Füße und nennt sie, ihr seid meine Freunde. Und er weiß genau, diese Menschen werden, wenn es hart auf hart kommt, alle weglaufen. In meinen herausforderndsten Tagen ist nicht Verlass auf diese 12. Aber ich gehe einen Weg mit diesen Menschen. Und Petrus springt auf und verspricht in seiner vorschnellen Art, auch wenn sich alle von dir abwenden, ich nicht, ich werde dich nicht verlassen. Er stellt sich vorne hin und stellt mal alle kurz in den Schatten. Die anderen sind dir vielleicht nicht treu, aber ich bin dir treu. Die anderen können der Sünde vielleicht nicht widerstehen, ich aber kann es. Die anderen werden sich nicht zu dir bekennen, ich aber werde mich bekennen. Können wir mit Petrus hier mitfühlen? Die anderen vielleicht nicht, aber ich. Die anderen sind falsch, aber ich stehe zu Jesus. So das Miteinander vergleichen mit einer großen Portion Selbstüberschätzung, die wir manchmal haben. Wir bäumen uns auf. Und Petrus geht sogar noch einen Schritt weiter und bekräftigt, dass er sogar bis in den Tod mit Jesus geht. Niemals würde er sich von Jesus abwenden. Wir schauen, wie es weitergeht. Jesus wurde verhaftet. Petrus schlägt einem Diener vom Hohepriester ein Ohr ab. Jesus heilte es, die Jünger zerstreuten sich. Alle weg. Petrus geht Jesus nach, den bisschen Abstand. Mit einem anderen Jünger geht er in den Vorhof vom hohen priesterlichen Palast. Und dann lesen wir wieder, auch über die Hörbibel, Markus 14, 66 bis 72, was dann mit Petrus passierte, als er in diesem Hof war, wo Jesus auch gefangen gehalten worden ist.
Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach,
Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth.
Er leugnete aber und sprach,
Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst.
Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen,
Das ist einer von denen.
Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus.
Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer.
Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören.
Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet.
Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen.
Eigentlich ist es mutig von Petrus, dass er genau dorthin geht, wo die Feinde von Jesus waren. Er konnte irgendwie nicht loslassen. Er wollte dort sein. Extrem mutig. Er wird dreimal mit Jesus in Verbindung gebracht und dreimal verleugnete er es. Und wenn wir jetzt einen Schritt zurück machen, dann sehen wir, in dieser Situation sind zwei Männer in Todesgefahr. Jesus und auch Petrus. Jesus wird öffentlich angeklagt, muss sich öffentlich rechtfertigen. Petrus muss sich einer mehr oder weniger privaten Bemerkung rechtfertigen. Jesus sagt die Wahrheit. Und rettet dadurch die Welt, durch das, dass er die Wahrheit sagt und stirbt am Kreuz. Petrus lügt, um sich selbst zu retten. Das ist der Unterschied. Das, was Petrus zuvor noch feierlich versprochen hat, spielt für ihn jetzt keine Rolle mehr. Er hat sein Leben über die Treue zu Jesus gestellt. Petrus ist auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Beim besten Willen war er nicht in der Lage, aus eigener Kraft die Treue zu Jesus zu halten. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus in der gemeinsamen Zeit mit Jesus beobachtet hat und gesagt hat, genau so will ich. Ich will genau so hinstehen und mich bekennen und standhaft sein, genau so wie Jesus will ich auch. Und ja, Jesus, ich komme mit dir bis in den Tod, weil ich bin genau so. Wie gerne würde ich die Klarheit haben, die Jesus gehabt haben muss. Wie gerne würde ich dann aber auch diese Liebe haben, die Jesus mit den Menschen gehabt hat. Doch immer wieder falle ich eigentlich an dem Punkt, wo ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Ein guter Mensch zu sein, das ist ein guter Christ zu sein vielleicht auch. Das ist etwas, das spricht an, das wollen wir, genug Gutes tun für meine Mitmenschen. Oder immer ehrlich Gott bekennen, in Gesprächen. Mit allen im Frieden leben oder nicht klagen. Ein guter Christ, der klagt nicht. Oder? Das sind so Gedanken. Wir mühen uns ab und kommen nie an. Und merken, ja, Jesus hat auch geklagt. Wir dürfen ehrlich auch vor Gott sein. Und genau hier, wenn wir versuchen, ein guter Mensch zu sein, genau hier liegt der Hund begraben, weil Jesus kam nicht einfach nur als Vorbild in diese Welt, um aufzuzeigen, wie man leben muss und was Liebe bedeutet. Und dann ist alles okay, wenn wir uns dem immer mehr so werden. Jesus kam in die Welt, um das Böse, um die Schuld, um die Sünde stellvertretend mit ans Kreuz zu nehmen und sie mit in den Tod zu nehmen. Jesus hat gesiegt über all das, was uns von Gott trennt, über all das Böse, Schuld, Sünde, was in der Welt ist. Er hat gesiegt. Wir müssen uns nicht beweisen, damit Gott uns annimmt. Wir müssen nicht ein guter Christ sein, dass Gott sagt, und jetzt bist du mein Kind. Du kannst dir vornehmen, nicht mehr zu fluchen, nicht mehr zu lügen. Du kannst dir vornehmen, ein größerer Zeuge für Jesus zu sein. Noch mehr Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Du kannst dir vornehmen, niemals einen Skandal zu machen. Zu begehen, immer für deinen Glauben gerade hinzustehen. Petrus zeigt uns hier, dass das fehlschlägt. Wir können in all dem wachsen und uns verändern hin zu Jesus. Aber wir können es nicht aus uns selbst. Es braucht Veränderung von innen heraus. Nicht einfach ein guter Christ sein, guter Mensch sein und das machen oder nicht machen. Es braucht Veränderung von innen. Und Jesus kam als dein Retter in diese Welt. Nicht einfach als Vorbild, das wir niemals erreichen werden. Niemals. Petrus hat es auch nicht erreicht. Sondern er tritt stellvertretend für dich in die Situation hinein, der du nicht gewachsen bist. In Römer 4, 24 und 25 steht: Denn der Gott, auf dem wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch gibt. Die Auferstehung ist der Gamechanger, das, was alles verändert. Durch die Auferstehung von Jesus sind wir gerechtfertigt, sind wir freigesprochen von dem, was wir selbst nicht erreichen können. Auf dem Boden der Tatsache, dass wir Veränderung nicht aus eigener Kraft heraus tun können, erreicht uns die gute Botschaft, dass Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung alles bezahlt hat und uns von innen heraus Veränderung schenkt. Petrus zeigt, dass nach dem Aufbäumen der große Fall kommt. Aber Jesus lässt uns darin nicht allein. Genau für solche zerbrochenen, unperfekten, bedürftigen Menschen bezahlte Jesus mit seinem Leben, damit du und ich von aller Schuld freigesprochen werden. Kennst du das Gefühl, wenn du vor einem Scherbenhaufen stehst und dich fragst, wie es sein kann, dass es je wieder in Ordnung kommt? Ich habe vor einigen Monaten Debbie, meine Frau, emotional verletzt. Und die Tage danach, die waren extrem schwierig. Und wir haben abgemacht, an einem Abend mal darüber zu reden oder erneut darüber zu reden. Und es war ein Scherbenhaufen, ja. Und als ich dann nach Hause kam an diesem Abend, kam sie auf mich zu und von ganzem Herzen und ich glaube auch durch die Kraft, die Jesus ihr gab, sagte sie, ich vergebe dir. Und das war einer der berührendsten und denke auch befreiendsten Momenten in meinem Leben. Einfach zu wissen, ja, das ist ein Scherbenhaufen. Aber es kommt jemand und sagt, ich vergebe dir. Petrus war einige Tage nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus mit anderen am See Tiberias und sie fischten. Sie fischten gemeinsam. Und dort begegnete ihnen Jesus. Und er begegnete ganz speziell an Petrus. Jesus machte ein Feuer am Ufer, lud die Jünger ein, mit ihm Brot und Fisch zu essen. Und sie saßen am Feuer. Wissen wir noch? Am Anfang, wo Petrus Jesus verraten hatte, stand er am Feuer. Und jetzt wieder mit Jesus zusammen an diesem Feuer. Und Jesus wendet sich zu Petrus und schaut ihn an und fragt ihn: Liebst du mich mehr als diese anderen hier? Und wir erinnern uns wieder, hier ganz links, Petrus hat gesagt: Wenn alle anderen dich verlassen, ich nicht. Petrus hat sich aufgebäumt und das gesagt. Und jetzt fragt ihn Jesus diese Frage: Liebst du mich mehr als diese anderen? Wieder so ein Gedankengang, den Petrus wahrscheinlich erinnert haben muss an diese Situation vorher, wo er so überheblich war. Aber hier antwortet Petrus: Du weißt, ich liebe dich. Du weißt, du kennst mein Herz. Ich liebe dich. Es geht nur um mich jetzt. Ich liebe dich. Da ist nichts mehr von Überheblichkeit vorhanden. Keine Selbstüberschätzung, sondern schlicht das Bekenntnis, dass Jesus um sein Herz weiß und dass er ihn liebt. Ein zweites Mal und drittes Mal fragt Jesus ihn: Liebst du mich? Und Petrus, immer mehr gerührt, sagt: Du weißt es, Herr, du weißt es, ich liebe dich. Im Gegenzug davon gab ihm Jesus den Auftrag, als Hirte seine Schafe zu weiden und zu hüten. Und Jesus ließ Petrus vorausblicken, dass er ihm bis in den Tod nachfolgen wird. Jesus legt seine Finger bei Petrus genau dort an diese Stelle, wo er Heilung, wo er Umkehr, wo er Vergebung braucht. Er weiß, was Petrus beschäftigt. Und er weiß, dass er vor einem Scherbenhaufen steht. Aber diese Begegnung mit Jesus hat Petrus voll verändert. Ich möchte dir eine Frage mit auf den Weg geben. Wo ist dein Feuer? Dein Feuer, an dem du hinsitzen musst, Jesus, dem Auferstandenen, begegnen musst. Was sind diese Sachen, in denen du dich aufbäumst, in denen du plötzlich auf dem Boden der Tatsache wieder bist und dich die Tatsachen niederdrücken und du merkst, du kannst es nicht alleine? Wo ist dein Feuer, wo du Jesus, dem Auferstandenen, begegnen musst und willst, gerade jetzt? Jesus hat für alles bezahlt. Und auch wenn die Tatsachen nach meinem Unvermögen manchmal sehr hart sein können, weil ich es nicht aus meiner Kraft selbst kann, die Realität der Auferstehung von Jesus und dass er dich dadurch freigemacht hat, ist größer. Ich möchte beten, dann steigen wir ein in einen Lobpreisteil. Jesus Christus, die Frage: Liebst du mich? Mit dem Wissen um all das, was war und all das Unvermögen in meinem und in unserem Leben. Die Frage: Liebst du mich? Die kann uns treffen und herausfordern. Aber Jesus, du ermutigst. Weil du uns begegnest, auch in unseren Verstrickungen, in unseren dunklen Tälern. Du begegnest und du fragst, hey, wie steht es um dein Herz? Jesus, lass uns immer wieder die Frage wieder Petrus beantworten. Von ganzem Herzen, ja, Jesus. Jesus, ich liebe dich. Jesus, wir lieben dich. Jesus, ich will dir Lob und Dank aussprechen. Du bist der, der Vergebung schafft. Du bist der, der Umkehr möglich macht. Du bist der, der wiederherstellt. Du bist der, der an die Situation antritt, wo wir vor einem Scherbenhaufen stehen und du vergisst. Dir ist Lob und Ehre. Danke, wenn wir es nicht aus unserer Kraft machen, sondern aus der Kraft von deiner Auferstehung. Amen.